The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 7. August. Der Leipziger Flughafen hat starkes Personal, das sogar Sprengstoffdrohnen aus der Luft holt. So soll es vor vergangene Nacht passiert sein, als ein Busfahrer in der Nachtschicht die fliegende Drohne per Fußtritt runtergeholt hat. So schreibt es die dpa. Die Meldung, dass das ukrainische Flugzeug, das in der Nähe stand, Munition geladen haben soll, wurde mittlerweile dementiert vom Innenministerium. Minister Alexander Dobrindt hat seine Amtskollegen aus den osteuropäischen EU-Ländern und den Ostsee-Anrainerstaaten eingeladen. Er will sich nach dem Vorfall mit ihnen in einer Marineschule in Flensburg Ende des Monats beraten. Wie gelangt eine solche Drohne überhaupt auf das Gelände eines Flughafens, einer der am besten bewachten Orte überhaupt? Um diese Fragen zu klären, habe ich Gerald Wissel angerufen. Der Mann ist Gründer und CEO von Airborne Consulting. Das ist eine Luftfahrtberatung mit Sitz in Hamburg. Außerdem ist er im Vorstand des Europäischen Verbandes für unbemannte Luftfahrt. Wenn jemand Antworten hat, dann er. Guten Morgen, Dr. Gerald Wissel.
Ja, guten Morgen.
Herr Wissel, ein Flughafen ist einer der bestgesicherten Orte, die wir in diesem Land haben. Zaun, Sensorik, Kameras, rund um die Uhr Personal auch noch. Wie kommt da eigentlich ein Fluggerät rein und landet auf dem Vorfeld, ohne dass jemand es merkt?
Am Boden ist der Flughafenbetreiber zuständig für die gesamte Sicherheit mit den Zäunen, mit den Kameras. Da haben wir zwar auch immer wieder Vorfälle, aber das ist an sich sehr gut gesichert. Die Drohne kommt aus der Luft. Das heißt, es betrifft eben jetzt hier nicht mehr den Betreiber, sondern es ist eben Flugsicherheit oder Luftraumsicherheit. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist einfach, die Drohnen sind sehr schnell, sie sind sehr wendig, sie sind sehr klein, sie werden viel zu spät erst erkannt. Und vor allen Dingen auch derjenige, der das Ganze steuert, der kann einen Kilometer oder sogar noch häufig sogar noch weiter weg sitzen. Also das sind einfach die Schwierigkeiten, die wir mit den Drohnen am Flughafen haben.
Also was genau sucht so ein System eigentlich und was findet es systematisch nicht in diesem Fall jetzt ganz konkret?
Genau, also die Flughäfen werden jetzt sukzessive ausgerüstet mit sogenannten Drohnendetektionsgeräten und der Ausbau ist viel zu langsam, also es müsste viel schneller gehen, es sind noch nicht alle Flughäfen entsprechend ausgerüstet und dann detektiert eben das System eine Drohne, also es kann nicht erkennen, ob es eben eine, ich sag mal, gute Drohne ist im Sinne von kommerziellen Anwendungen im Bereich Inspektionen oder im Agrarbereich, das ist ja alles, was durchaus auch um die Flughäfen herum passiert oder passieren kann, oder ob es eben eine Drohne mit böswilliger Absicht ist, aber wie gesagt, die Systeme detektieren zunächst mal nur ein Flugobjekt, können nicht erkennen die Absichten und sie erkennen das auch viel, viel zu spät. Im unteren Luftraum sind wir in Deutschland bzw. in ganz Europa komplett blind. Wir wissen zwar, was im oberen Luftraum passiert, also Stichwort ADS-B, also Flightradar, da sehen wir die Flugzeuge. Da ist es eben auch so, wenn eben, ich sag mal, ein feindliches Flugzeug in den Luftraum eintritt, dann haben wir ganz klare Szenarien, dass eben entsprechend Abfangjäger aufsteigen, erstmal gucken, ist es tatsächlich eine Bedrohung oder nicht. Im unteren Luftraum erkennen wir es nicht. Also das heißt, wir haben kein Luftlagebild im unteren Luftraum. Und das ist etwas, was dringend erforderlich ist, damit wir eben über Sensorik, Multisensoriksystemen oder eben auch Kenntlichmachung der legalen Drohnen erkennen können, ist das eben eine Drohne eben in böser Absicht oder ist das eben eine Drohne, die im kommerziellen Bereich entsprechende Aufgaben übernimmt.
Gibt es andere Flughäfen am Golf oder in Israel oder in Singapur, wo Sicherheit einfach anders gedacht wird und wo wir uns was abschauen könnten?
Also Israel ist sicherlich ein gutes Beispiel, die natürlich aufgrund ihrer Situation schon per se ihre Flughäfen nochmal ganz anders sichern, übrigens auch ihre Flugzeuge sichern. Also da kann man vieles sehen. Der Punkt ist, die Technik ist da. Also wir haben auch hier in Deutschland wirklich führende Unternehmen in dem Bereich Detektion und auch Abwehr. Und wenn wir mal von der Detektion weggehen, ja, was eben, wie gesagt, viel zu spät momentan passiert und eben Stichwort Luftlagebild fehlt, ist eben die Abwehr auch das Problem. Weil Sie müssen sich vorstellen, jetzt kommt da eine Drohne an mit einem Sprengstoffpaket. Was machen Sie eigentlich, wenn 10 plötzlich dort anfliegen, weil die Dinger sind einfach günstig und dann haben Sie überhaupt keine Chance mehr, mit irgendwelchen mobilen Geräten zu arbeiten. Das heißt, und auch hier ist die Technik schon da, sie muss nur entsprechend eingesetzt und auch flächendeckend eingesetzt werden. Wir reden hier über Abfangdrohnen. Und dass diese Drohnen dann eben auch in der Lage sind, entsprechend die illegalen oder bedrohenden Drohnen auch unschädlich zu machen. Also die Technik ist im Grunde schon da. Wir müssen es entsprechend nur jetzt systematisch und auch flächendeckend hier ausrollen und eben nicht nur häppchenweise, so nach dem Motto Beruhigungspille, jetzt ist erstmal wieder alles gut. Also so funktioniert es nicht. Und Leipzig hat halt genau gezeigt, dass wir hier also viel, viel schneller reagieren müssen.
Aber die gute Nachricht ist, die Technologie ist da, die muss nur konsequent eingesetzt werden. Vielen Dank für Ihre Einschätzung heute Morgen.
Danke.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Roberto Spranzi ist Experte für die deutsche Binnenschifffahrt und er erklärt, wie die Branche auf die niedrigen Pegelstände von Rhein und Donau reagiert.
Wir haben es heute eigentlich besser im Griff als damals, 2018. Wir haben viel gelernt.
Wir starten eine Pioneer-Expedition in zwei der spannendsten Länder Europas. Und außerdem hören wir, welcher Song schon jetzt der Sommerhit des Jahres ist.
Klar ist, wir können das Wetter nicht beeinflussen. Aber wir können dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft besser durch diese schwierigen Wochen kommt. Deshalb werden wir jetzt dort nachsteuern, wo es notwendig ist.
Das sagt Steffen Bilger von der CDU. Er ist der neue Verkehrsminister und weil der Rhein und andere Flüsse so wenig Wasser führen wie seit 2018 nicht mehr, ist er gleich gefordert. Die Containerschifffahrt ist stark eingeschränkt, also will er das Sonntagsfahrverbot für LKWs zeitweise aufheben für manche Gütertransporte. Außerdem werden mehr Waren auf die Schiene verlegt, solange es so trocken bleibt. Mit welchen Innovationen die Binnenschifffahrt auf sinkende Pegelstände reagiert und warum deswegen auch die Chinesen auf Deutschland schauen, das hat meine Kollegin Luisa Nuhr mit Roberto Spranzi besprochen. Der Mann sitzt in Duisburg und ist Vorstand der Deutschen Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt. Hier sein Update zum Stand der Dinge auf Deutschlands Flüssen.
Guten Morgen, Roberto Spranzi.
Guten Morgen, Frau Nuhr.
Die Flüsse in Deutschland melden historische Niedrigstände, zum Beispiel am Rhein, in Köln, in Duisburg und so weiter. Erklären Sie uns doch mal als Chef der Deutschen Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt, also als Man mit Boots on the Ground, ganz konkret, was bedeutet das für die Seewege, die Schiffe, was verändert sich jetzt?
Wir brauchen aktuell 4 bis 5 Mal so viel Binnenschiffe, wie wir bei Normalwasser brauchen, um die Industrie, um unsere Kunden gut versorgen zu können, dass die Lieferketten Bestand haben. Das ist sehr viel Aufwand für uns natürlich. Wir sind momentan in der Binnenschifffahrt tatsächlich vollkommen ausgebucht. Normal zu Mahlzeiten, wenn Normalwasser da ist, haben wir Reserven. Die gibt es momentan nicht.
Was genau bedeutet das, dass Sie so viel mehr Schiffe brauchen? Warum? Wie kann ich mir das vorstellen?
Dieser niedrige Wasserstand, den wir gerade hier haben, auch an der Ruhr mit ungefähr 1,50 Meter Pegelstand, bedeutet, dass diese Schiffe, die normalerweise 3,50 Meter Tiefgang haben, um ihre Kapazität voll auszunutzen, nur noch mit 1,50 Meter ungefähr beladen werden können. Mhm. Die Schubschifffahrt ist schon komplett ausgeschieden. Normalerweise werden diese großen Werke mit Schubschiffen versorgt. Das geht schon technisch nicht mehr. Und so geht es auch den anderen Anrainern, die Chemieindustrie, die am Rhein stark vertreten ist und andere Produktionsstätten.
Ich würde gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, was wir jetzt tun können. Das ist natürlich die große Frage. 2018 gab es das schon mal. Was haben wir denn erstmal vielleicht von früher gelernt, was wir jetzt tun können?
Ja, wir haben 8 Jahre lang gelernt. 2018 ist Niedrigwasser. Danach ist ja der Masterplan Binnenschifffahrt aufgelegt worden vom damaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer. Da durfte ich mitentwickeln, 2 Jahre lang. Es gibt da einen 8-Punkte-Plan für diese Situationen. Es ist schon vieles gemacht worden. Wir haben,
zum Beispiel?
Es werden andere Schiffe gebaut. Es werden leichtere Schiffe gebaut. Es werden Schiffe gebaut, die weniger Tiefgang haben. Es werden Schiffe tatsächlich gebaut, die einen anderen Antrieb haben. Das heißt, für den Laien, normalerweise hat ein großes Binnenschiff einen Propeller, der einen Durchmesser hat von 1,80 Meter, 1,90 Meter. Heute werden Schiffe gebaut mit 2 Propellern, die dann entsprechend kleiner sind. Die haben auch kleinere Motoren und somit haben sie weniger Abtrieb oder halt mehr Auftrieb. Und auch der Stahl, der verbaut wird, ist zum Teil leichter. Das heißt, heute kann ein modern neu gebautes Binnenschiff vielleicht so 300-400 Tonnen mehr transportieren bei gleichem Wasserstand als ein Schiff, das noch schwer gebaut wurde. Wir haben es heute eigentlich besser im Griff als damals, 2018. Wir haben viel gelernt.
Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt hat sich ja der neue Verkehrsminister Steffen Bilger gestern zum Krisengespräch in Bonn getroffen mit einigen Menschen aus der Branche auch. Groß in den Medien auch war das Thema, dass man die Rinnen der Flüsse tiefer machen möchte. Also ich stelle mir das so vor, in der Mitte graben wir einfach mal tiefer. Was halten Sie davon? Wie sinnvoll ist das?
Ja, tatsächlich sprechen wir nicht unbedingt von einer Vertiefung, sondern wir sprechen von der Abladeoptimierung. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt Laien, die gehen davon aus, dass wir jetzt anfangen, von Rotterdam bis Basel den Rhein auszubaggern, ja, um dann die Fahrrinne zu vertiefen. Wirklich, das ist aber da gar nicht die Rede von. Abladeoptimierung bedeutet, dass es in der Fahrrinne, die das Schiff normal nutzt, Gesteinsbrocken gibt, die dort in der Fahrrinne liegen. Und da ist die Frage, kann man die abfräsen? Kann man da 20, 30 Zentimeter abfräsen und weiter gar nicht eingreifen? Oder kann man sie vielleicht doch heben? Es ist mitnichten der Fall, dass jetzt der Rhein ausgebaggert wird. Das wird wirklich nur optimiert an verschiedenen Stellen. Da, wo ein Bottleneck ist, will man das beseitigen.
Das heißt, ich höre raus, Sie halten das durchaus für eine sinnvolle Maßnahme.
Es wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme. Natürlich sind wir jetzt gerade alle wieder so im Bereich der Visionen. Kein Gedanke ist verboten. Es sind sicherlich Maßnahmen notwendig, dass wir vielleicht sogar über eine Stauhaltung im Rhein nachdenken oder dass wir über große Auffangbecken nachdenken müssen, die in Zeiten, wo wir hohes Wasser haben, gefüllt werden und dann entsprechend in Niedrigwasserphasen geleert werden. Das muss man aussprechen dürfen, weil es nachhaltig sicherlich eine Lösung ist, damit man Planungssicherheit bekommt.
Was hat denn diese Veränderung der Schifffahrt konkret jetzt für Deutschland, aber vielleicht auch darüber hinaus für Auswirkungen?
Ja, wir produzieren natürlich hier gerade im Stahl und in der Chemie Produkte, die in die ganze Welt hinausgehen. Wir beziehen unsere Rohstoffe aus der ganzen Welt. Ich hatte am vergangenen Montag das chinesische Staatsfernsehen hier bei mir, die da sehr interessiert sind, was hier gerade passiert, was mit den Lieferketten ist, was mit der Versorgung der großen Industriebetriebe hier am Rhein, was da passiert. Und ich denke mal, dass die dann sicherlich schon auch ihre Schlüsse ziehen werden, weil ja auch die Containerschifffahrt, das heißt alle Güter, die von wem auch immer, ich will jetzt keinen Online-Händler nennen hier, aber da gibt es ja auch genügend in China. Die Produkte werden ja per Container weiter transportiert. Das heißt, die werden in Rotterdam, Antwerpen auf Binnenschiffe geladen und dann weiter hier Richtung Deutschland, Süddeutschland verteilt. Und da ist es halt gerade so, einer der größten Operator in diesem Bereich hat mir vorgestern gesagt, dass von eigentlich 30 Schiffen, die sie einsetzen für Containertransporte, aktuell nur noch 6 wirklich in der Lage sind, diese Container zu transportieren. Ich darf Ihnen sagen, die Welt schaut tatsächlich gerade hier auf uns und die sind schon sehr interessiert, wie wir das hier managen. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir das auch alles hinbekommen, zumindest zum jetzigen Stand. Wir wissen nicht, wie lang es noch gehen wird. Wenn es natürlich noch wochenlang keinen Regen gibt, dann wird es ja wahrscheinlich auch irgendwann eng. Das kann ich nicht ganz ausschließen.
Wir sind ja nicht das einzige Land, das mit Hitze und Trockenheit zu kämpfen hat. Andere Länder haben das schon seit Jahren oder schon immer. Was gibt es da für Ansätze, vielleicht auch im Ausland, Vorbilder, wo wir sagen können, das sollten wir auch so machen oder da sollten wir zumindest mal hinschauen als Vorbild?
Wir müssen uns unbedingt mit unseren Nachbarn in den Niederlanden, in Belgien intensiv unterhalten, weil was manche vergessen, weil man so ein bisschen fokussiert ist auf hier den Rhein, die Situation auf der Donau als Beispiel, als großer Strom, die ist ja noch viel dramatischer. Ja, die Donau versorgt ja die Länder, dann die südosteuropäischen Länder. Und da ist, soweit ich weiß, kaum noch Schifffahrt möglich. Es müssen einfach ganz viele kluge Menschen aus dem Wasserbau und auch Industrie, die müssen sich zusammensetzen und sagen, was sind die Maßnahmen? Das ist das, was eigentlich vor 8 Jahren schon gemacht wurde mit diesem 8-Punkte-Plan. Man muss ihn jetzt wirklich massiv nach vorne treiben. Da ist ein bisschen der Schlendrian eingetreten.
Dann sage ich vielen Dank für dieses Gespräch, Roberto Spranzi.
Sehr gerne.
Die hybride Bedrohung ist nicht nur in Deutschland ein Thema, sondern noch viel mehr in Litauen und Estland. 2 kleine baltische Staaten mit jeweils einer direkten Grenze zu Russland. Im Schatten des Ukraine-Kriegs ist gerade in diesen zwei EU-Staaten rund um die Themen Sicherheit und Defense ein Ökosystem aus Start-ups entstanden. Um die Macher dahinter und um neue Innovationen in Vilnius und Tallinn kennenzulernen, geht die nächste Pioneer-Expedition nach Litauen und Estland. Ich bin auch dabei und mit mir ein Mann vom Fach, Generalleutnant AD Jürgen Joachim von Sandrart. Er ist einer der profiliertesten deutschen Experten für die NATO-Nordostflanke und er begleitet uns. Die Reise dauert vom 28. September bis zum 2. Oktober und den Link zu allen Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das erfahren Sie im neuen Podcast Frontrunners, der immer um 5 Uhr erscheint mit allen Updates von den Börsen und den Kapitalmärkten. Vorgetragen wird das Ganze von einem Gabor Steingart-Stimmzwilling. Die Inhalte werden recherchiert von echten Menschen rund um meine Kollegin Josie Müller aus der Pioneer Wirtschaftsredaktion. Hier ein Auszug von heute Morgen.
Die Wall Street ist mit einem Minus aus dem Handel gegangen. Am deutlichsten ist der Dow Jones mit 0,9% gefallen. Nach Börsenschluss in New York hat es Zahlen von Cloudflare gegeben, dem Unternehmen, das Netzwerke und Server vor Angriffen schützt. Die Prognosen haben die Erwartungen übertroffen und die Aktie schoss um 18% nach oben. Die Airbnb-Aktie ist 8% im Plus. Airbnb hat bei Umsatz und Gewinn zugelegt, vor allem in Asien und Südamerika. Bei den US-Futures gibt es kaum Bewegung. Die Märkte warten auf den aktuellen Jobs-Report in den USA. Gestiegen sind die Ölpreise. WTI-Rohöl tendiert um 78 Dollar, Brent um etwa 84. Der Handelstag in Asien hat eher verhalten begonnen. Der Nikkei in Japan, der Kospi in Südkorea und der Hang Seng in Hongkong sind mit einem leichten Minus in den Tag gestartet.
Frontrunners ist frei zu hören für alle, montags bis freitags auf Spotify, Apple Podcasts und thepioneer.de. Hören Sie doch mal rein.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass der offizielle Fußball-WM-Song auch gleichzeitig der Sommerhit des Jahres ist. Egal ob Mexico City oder Berlin, wochenlang haben Fußballfans aus aller Welt zum WM-Song Dai Dai getanzt, gesungen von der kolumbianischen Pop-Queen Shakira und dem nigerianischen Afrobeat-Musiker Burna Boy. Der Hit wurde weltweit bereits über 1 Milliarde Mal gestreamt. Besonders fleißig war man hierzulande. Alleine 60 Millionen Streams hat nämlich Deutschland beigesteuert. Mitverantwortlich dafür sind vermutlich meine Kinder, denn die hören ihn wirklich andauernd. Für manche Details in Dai Dai muss man genau hinhören, denn in gerade einmal 3 Minuten springt der Song durch 5 Sprachen. Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und sogar Japanisch. Der Titel Dai Dai kommt aus dem Italienischen und heißt so viel wie Auf geht's. Diese Botschaft wird dann in den anderen Sprachen wiederholt. Dass der Song ein Hit geworden ist, dürfte aber allein wegen Shakira niemanden wundern. Es ist nicht ihr erster offizieller WM-Song. 2010 hatte sie zur WM in Afrika mit Waka Waka weltweit die Charts gestürmt. Also ich glaube, man kann sagen, wenn die Welt Fußballfeste feiert, ist Shakira nicht weit. Ich brauche wegen meiner Kinder aber heute Morgen etwas Abstand zu Shakira und Dai Dai. Und deswegen hier der Song, den ich derzeit anmache, wenn die Shakira-Quote des Tages erfüllt ist. Morning sunrise, peeking through the sun blinds. So much to see, don't wanna sleep until lunchtime. Threw on a t-shirt, went for breakfast in the courtyard. When I saw her hit the brakes like a sports car. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier meine Kollegin Pia von Versible mit der Weekend Edition. Same time, same place. It's a summertime love affair. It's
summertime love affair.